Das hier ist jetzt keine Live-Aufnahme aus dem Hörsaal, sondern sozusagen eine Studioaufnahme, weil der Mitschnitt der letzten Vorlesung ausgerechnet der technisch nicht geklappt hat. Also das ist jetzt sozusagen eine nachproduzierte Konserve der letzten Vorlesung. Werfen wir in dieser letzten Vorlesung noch einmal den Blick zurück und spannen wir den Bogen noch einmal zurück über den gesamten in diesem Semester behandelten Stoff hinweg. Wir hatten eingesetzt mit Newton und Kant, mit Newtons Konzept der absoluten Zeit, das Kant dann transzendentalphilosophisch wendet. Was hat sich vor diesem Hintergrund dann für ein Bild ergeben? Ab etwa 1800 oder vielleicht könnte man auch sagen nach der Französischen Revolution explodieren die Prozessphilosophien. Wir haben diejenige Hegels behandelt und auf die Romantik Seitenblicke geworfen. Wir hätten außerdem noch Schelling, Fichte, Bader und andere studieren können. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten führt dieses Prozessdenken dann in die verschiedensten Richtungen. Denken Sie an das Handlungspathos der marxistischen Geschichtsphilosophie. Denken Sie an den Evolutionismus, der mit der Logik einer Entwicklung der biologischen Gattungen eine ganz neue, übergeordnete Ebene von Zeitlichkeit erfindet, eine Zeit, vor deren Hintergrund die ganze Weltgeschichte des menschlichen Handelns nur wie ein vordergründiger kleiner Ausschnitt erscheint. Denken Sie an Nietzsches Philosophieren mit dem Hammer, wie er selbst es ironisch nannte, denn der Gedanke der ewigen Wiederkunft des Gleichen wirkte hammerhaft und sollte hammerhaft wirken, subtil aber auch zugleich. Nietzsche forderte zeitphilosophisch ein Äußerstes, eine Art ja-sagenden Durchstieg durch die Zeit, obwohl und weil die Zeit tatsächlich ausweglos und sinnleer unser Schicksal ist. Sowohl ein Prozessdenken als auch diese Metaphorik vom Äußersten prägen dann ebenso das 20. Jahrhundert. Sigmund Freud erfindet eine neue Form von Erinnerungsarbeit. Es ist eine, die tatsächlich an die äußersten Möglichkeiten unseres Gegenwartsverständnisses rührt, weil sie nämlich das Gewesene wiederholt. Auch zeitphilosophisch eine extreme Vorstellung, dass man ins Gewesene erinnern zurücksteigen kann und es dann tatsächlich wiederholen und verändern. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie im Anschluss an den eher sanften Sucher nach den Sachen selbst Edmund Husserl noch einmal einer im 20. Jahrhundert jetzt mit dem Hammer philosophiert, nämlich Martin Heidegger, der nicht nur auf eine Prozessphilosophie der Bewegung im Bewegten hinaus will, sondern auf die Konfrontation jedes individuellen Daseins mit seiner eigenen Endlichkeit. Heidegger fordert das Äußerste einer jemeinigen Todesgewissheit. Oder eines Todesgewissseins, sollte man besser sagen. Die Haltung des sich in die Endlichkeit geworfenseins, sein Wissens, soll das eigentliche Maß für unser Gegenwartsverständnis sein. Die Haltung des Vorlaufens zum Tode, wie Heidegger das nennt, ändere dann, wenn uns es gelingt, diese Haltung einzunehmen, unsere jeweilige Zeiterfahrung. In dieser Haltung werde dann unsere Zeit als je eigene uns neu gegeben. Ab 1800, so könnte man im Grunde als Ergebnis dieser Vorlesung sagen, wird das Zeitdenken gleichsam wild. Es wirkt wie entfesselt, indem es so prozessphilosophisch wird. Ein bisschen paradox ist das schon, denn kurz vor 1800 hatte die Philosophie ja gerade fast eine Art rational perfekter Lösung in Sachen objektiver Zeit, objektiver Weltzeitnatur gefunden. Ich meine natürlich Kant. Kant greift die klassische Außenweltphysik auf, so wie sie mit Newton sich für das ganze Universum in mathematischen Annahmen gründen kann. Und über Newton hinaus löst Kant das Problem, dass man mit dieser Raumzeitphysik eben noch gar nichts über unsere innere Zeit sagen kann, über die gelebte Zeit und über die Vielfalt der jenseits der Bewegung der Dinge im Raum gelegenen Zeiterfahrung. Kant löst dieses Problem, auch das haben wir besichtigt, mit einem Kunstgriff, indem er nämlich die Grundzüge des physikalischen Raum-Zeit-Zusammenhangs einschließlich dessen Antinomien und Grenzen subjektiviert. Oder nicht eigentlich subjektiviert, sondern eben in das objektive Wie unserer subjektiven Erfahrung hineinverlegt. Mit dieser Objektivierungsstrategie von Raum und Zeit als sozusagen subjektiv-objektive Möglichkeitsbedingungen von Erfahrung, erscheint der begrenzte Horizont der Wissenschaften von der äußeren Natur, Physik, Mathematik, gleichsam versöhnt mit dem Rest der Welt. Es ist mit Kant ja immer nur die, und sei es in sich widersprüchliche Natur unserer Zeit, Erfahrung, auf die wir stoßen, wenn uns etwas in unserer Zeitvorstellung, so wie die Physik sie uns vermittelt, unerklärlich scheint. Die Naturwissenschaft wird auf diese Weise ins Subjekt sozusagen hineininterpretierbar und sie kann das bleiben, was sie vorher auch schon war, die Disziplin, die uns die bestmöglichen Anhaltspunkte geben kann über den Raum und die Zeit, soweit es eben überhaupt in diesem Bereich Anhaltspunkte geben kann. In der physikalischen Zeit steckt alles, die physikalische Zeit verkörpert sozusagen alles oder hat qua Experiment alles zugänglich gemacht, was die Kategorien unserer Zeitwahrnehmung, unserer subjektiven Zeitwahrnehmung eben überhaupt an Zeiterkenntnis leisten können. Nachdem die mittelalterlich-christliche Modellierung der Zeit, die Heilslehre, der Glaube ans ewige Jenseits schon längst brüchig geworden waren, woran, Sie erinnern sich, gerade die physikalische Himmelskunde ihren Anteil hatte, finden die Naturwissenschaften in der kantischen Theorie also eigentlich ein ideales und tatsächlich endgültig wirksames Fundament. Nicht nur die Mathematik, wie das mit Newton der Fall war, sondern eben diese Hineinnahme ins Subjekt, die dann auch die Frage sozusagen nach der inneren Verfassung der Zeit mitklären kann und die Physik da sozusagen als Gewährsmann für diese inneren Strukturen mit im Boot behalten. Alles klar, könnte man also gerade um 1800 sagen. Und genau das war ja auch der Anspruch der kritischen Philosophie Kants gewesen. Neue Vernunftgrundlagen und in gewisser Weise eine neue Einheitswissenschaft der Vernunft als Rahmen aller Einzeldisziplinen oder Fakultäten zu schaffen. Der Kantianismus oder das Newton-kantische Zeitmodell einer absoluten Zeit, in der wir qua unserer eigenen Erkenntnisgrenzen objektiv sind, wie in einem unbegrenzten raumzeitlich homogenen Behälter, dieser Newton-Kantianismus sozusagen war ein Erfolgsmodell und trägt in sich das gesamte naturwissenschaftliche Universum. Das hatte ich mehrfach betont. Und sehen Sie sich heute um, lesen Sie die Naturwissenschaftsfeuilletons, die besseren, nicht die, die einfach nur naiv naturalistisch argumentieren, dann werden Sie sehen, in gewisser Weise funktioniert die Wissenschaft bis heute mehr oder weniger genau so. Naturwissenschaftlich, kantianisch. Die kantische Verlagerung der Frage nach den Grundmustern der Zeit in das subjektiv-objektive Wie der Bedingung der Möglichkeit objektivierbarer Erfahrung hat das Zeitdenken also durchaus dauerhaft stabilisieren können. Daher noch einmal die Frage, warum dann gleichwohl parallel diese Explosion der Prozessphilosophien? Warum rollen die Zeittheorien des zu Ende gehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts dann alle Selbstverständlichkeiten wieder auf, die mit der neuzeitlichen Verständigung auf die Idee einer objektiven Zeit verbunden waren oder hätten verbunden bleiben können. Diese Prozessphilosophien, die um 1800 einsetzen, bestreiten ja erstens das Ideal einer objektiven Zeit im Sinne einer physikalischen, letztlich mathematisch objektivierbaren Zeit des Universums à la Newton. Und sie bestreiten eben zweitens auch das Ideal einer Empirie, mit der man zwar nicht zu einem objektiven So-Sein der Dinge selbst gelangen kann, wie Sie wissen, verzichtet Kant darauf, auf das Ding an sich und dergleichen, eine Empirie, mit der man aber doch auf die Spur der Anschauungsformen kommen kann, mittels derer wir so etwas wie Dinge oder eine objektive Weltzeit erkennen und erkennen können. Noch einmal also die Frage im Rückblick auf unser ganzes Semester. Wie kommt es, dass die kantische, subjektiv gebrochene Variante des die Neuzeit beherrschenden naturwissenschaftlichen Erfolgsmodells, die Transzendentalphilosophien Sachen Raum und Zeit, obwohl sie dominiert, doch auch zur Reibefläche wird, an der sich die Flamme ganz anderer, neuer Denkweisen entzünden? Sehen wir uns diesen Kant noch einmal an. Kant modifiziert in der Tat die zeittheoretische Hypothese einer physikalisch-objektiven Natur. Nicht aus den Dingen an sich, sondern aus unserem Erkenntnisapparat ergibt sich eine Objektivität der Zeit. Nicht also ein So-Sein des Universums, aber eben dann dafür das Wie bestimmter Anschauungsformen. Zeigen uns die rationalen Errungenschaften der Mathematik und der Physik. Mit Kant wirkt damit tatsächlich die Naturwissenschaft mit einem Schlag nicht mehr so naiv, nicht mehr als bloße Dingewissenschaft, sondern eben gebrochen und sozusagen ein Spiegel unserer eigenen Erkenntnisarmaturen. Gleichwohl aber, also trotz dieser subjektiven Wendung, kann nach Kant die Wissenschaft der äußeren Dinge in ihrem Vorgehen im Prinzip so bleiben, wie sie ist. Eben das macht den Kantianismus so attraktiv für eine Weltsicht, die ungebrochen auf Naturwissenschaft und Technik setzen will. Aber die Natur ist eben nicht das einzige Thema, das das Denken des ausgehenden 18. Jahrhunderts bewegt. Wir hatten ausführlich von der Geburt der Geschichte, ungefähr zu Zeiten Kants, gesprochen. Mit Rousseau, mit Herder und anderen entdeckte man in der Mitte des 18. Jahrhunderts schon eben diese Geschichte, die Geschichte im Singular, als eine Macht, die radikal neue Wirklichkeiten schafft und die Gegenwart ganz und gar zu verändern in der Lage ist. Mit anderen Worten, Theorien einer radikalen Erfahrungsabhängigkeit und radikalen Relativität der Zeit konkurrieren zu Kants Zeiten bereits machtvoll mit dem naturwissenschaftlichen Ideal einer Repräsentation der äußeren Natur oder auch einer Repräsentation, wie es dann die kantische Variante wäre, unserer eigenen Erkenntnisvermögen im Spiegel der äußeren Natur. So besehen könnte man vielleicht etwas flapsig also sagen, die kantische Transzendentalphilosophie besiegelt nicht ein unangefochtenes Bild des physikalischen Universums, so im Sinne eines krönenden Schlusssteins, so kann man es sehen, aber vielleicht ist das nicht die einzige Sichtweise, sondern die kantische Transzendentalphilosophie versucht am Ende des 18. Jahrhunderts den Wissenschaften von der objektiven äußeren Natur gerade noch im richtigen Moment den Rücken zu stärken. Genau in dem Moment nämlich, als die Natur auf dem Spiel zu stehen beginnt. Und genau in dem Moment, als das Problem einer alle und alles verzeitlichenden Geschichte ein die Wirklichkeit radikal von ihrem inneren Erfahrungs- und Handlungssinn her befragendes Prozessdenken sich ankündigt, das die Physik und die mechanische Weltsicht hinwegzuspülen droht. Schließlich genau in dem Moment, als Fragen im Raum stehen, auf die eine Erforschung bloßer Naturdinge keine Antworten mehr ergibt. Politische Fragen, existenzielle Fragen. Denken Sie an jene Legende, die französische Revolution habe mit einem Schuss auf die Uhr am Turm der Bastille begonnen, die dann stehen blieb, diese Uhr. So dass die Idee eines neuen Kalenders, den die Revolutionäre tatsächlich hier eingeführt haben, nur noch ausbuchstabiert, was im Gedanken der Revolution drinsteckt. Eine vollständige Neuerbarkeit. Und der Anspruch einer, wie Nietzsche später sagen wird, Lebensdienlichkeit der Zeit. Hier tauchen also samt und sonders neue Perspektiven auf, die auch eine stabilisierte Naturwissenschaft letztlich nicht lösen könnte. Das Stabilitätsangebot des newtonsch-kantischen Weltbildes steht also nicht einfach gefestigt da. Sondern wenn es gefestigt ist oder wenn Kant eben auch die naturwissenschaftliche Perspektive durch die transzendentalphilosophische Wendung zu festigen vermag, dann gleichsam steht dieses newtonsch-kantische Weltbild nur wie auf wissenschaftlichen Stelzen inmitten einer Epoche, in der ganz anderes interessiert, in der in den Diskursen des Lebens oder der Freiheit oder der Humanität die in jeder Hinsicht abgründige Relativität der eigenen Gegenwart entdeckt wird und der Wirklichkeitswert einer Zukunft, die man erkämpfen kann oder zumindest begehren, weil auch das Begehren und die je eigene Haltung in diesem Begehren ein Stück Verwirklichung eines Neuen, eines radikal Anderen und, denken Sie an Nietzsche später, Übermenschlichen sein und werden kann. Wir hatten ja gesehen, dass die physikalische Vorstellung von der Zeitnatur schon bei Aristoteles auf ein durchaus widerspruchsreiches und vor allem eingeschränktes Bild des Universums hinauslief. Die Physik konzentrierte sich eben ganz auf messbare Zeitstrecken und auf das Problem der von außen betrachteten bewegten Körper in absoluter Zeit, wie es dann später heißt mit Newton, und absolutem Raum. Demgegenüber ist es, wie gesagt, die Raffinesse der kantischen Lösung, den empirischen Welteindruck der Physik für ein verallgemeinertes, ein transzendentales Subjekt zwar neu zu fassen, aber eben doch so, dass die Naturwissenschaft in allen ihren Ergebnissen sich darin bestätigt findet. Ein echter Umbau des physikalischen Zeituniversums findet nicht statt. Freilich gibt Kant so zwar der Erkenntnistheorie des physikalischen Universums eine Balance, und das ist dann eben diese andere Seite der Medaille, aber er antwortet gerade nicht auf das offene Problem einer ja eventuell unsere Zeitbegriffe selbst mit durchströmende Verzeitlichung der Zeit und der Geschichte. Kant sieht gleichsam davon ab, dass das Wie der Zeit schon dort, wo sie entspringt, nicht einfach eine kategorial gesicherte Vernunft-Natur-Tatsache sein könnte, sondern etwas viel Abgründigeres sein müsste. Eben nach diesem Abgründigeren fragen dann aber die radikalen Prozessphilosophien des Werdens und Vergehens nach Hegel. Von daher findet der Umbau des physikalischen Zeituniversums dann doch trotz Kant statt. Nur eben anderswo. In Neueinsätzen an Kant und an der Physik vorbei. Wir haben dies in der Vorlesung abgeschritten. Dieses sozusagen an Kant und der Physik vorbeilaufende prozessphilosophische Paradigma. Mit den prozessphilosophischen Durchbrüchen der Romantik und des Idealismus wird die Weltsicht nicht nur verzeitlicht, sondern, wenn wir den Zeitbegriff angucken, stellen wir fest, die Zeit verwickelt sich gleichsam in sich selbst. Das läuft dann auf eine Fülle von verwirrenden Befunden hinaus, die physikalisch oder transzendentalphilosophisch gar nicht erst in den Blick kommen können. Zeit fände ja quasi in sich selbst statt. Die ganz konkrete Zeiterfahrung selbst ist immer schon verzeitlicht. Denkt man dies zu Ende, bricht ein relativierender Schwindel aus. Gerade der Schwindel, den Kant vermeidet. Zeit ist seit Hegel Bewegtes in Bewegung, das sich nirgends wirklich feststellen lässt. Und noch diesseits des Konzepts Zeit ist es sozusagen das Werden, der Prozess selber, auf den Hegel zurückfragt. Während Zeit abläuft, verändert sich eben nicht nur die Ordnung der Dinge, sondern auch der zeitliche Sinn, der Sinn für das Zeitliche selbst oder diese Prozessform, die sozusagen Temporalität in sich trägt. Das Bild des Ablaufens passt gar nicht, denn das, was man Ablaufen nennt, ist selbst nicht eine feste Verlaufsform, sondern eine Form im Wandel. Schon zu sagen, Zeit läuft ab, unterstellte hier also eine noch irgendwie transzendental bestimmte Struktur, die aus prozessphilosophischer Perspektive eigentlich jeweils wieder schon in Frage stehen müsste. Von daher lauten dann die zeitphilosophischen Fragen der Moderne: Wie strukturieren und konstituieren sich wirklichkeitsmächtige Formen von Zeit? Klammer auf, in der Zeit, Klammer zu. Vielleicht ist Zeit kein Ablauf oder muss keiner sein. Vielleicht kennt sie Brüche. Vielleicht ist sie auch nicht eine, sondern gleichsam mehrfach geschichtet in sich, gestaffelt, aufgefächert. Vielleicht ist sie auch radikal perspektivisch und enthält hunderte heterogener Facetten. Oder sie ist gleichsam ein viskoses, ein ethisch gestaltbares Material, sodass im Grunde unsere Haltung die Pointe der Frage nach der Zeiterfahrung ergibt. Lassen Sie mich als eine Art von Teilergebnis aus dieser Vorlesung und eigentlich aus beiden Vorlesungen, also auch der aus dem Wintersemester über Zeittheorien, diesen genealogischen Befund rund um die Zäsur namens Moderne noch einmal zusammenfassen. Es ist eine Art zwittriger oder geradezu schizophrener Befund. Und ich denke, dass er indirekt auch noch unsere Gegenwart betrifft. Einerseits steht die Naturwissenschaft und Technik stabilisierende Perspektive des Kantianismus gleichsam unerschütterlich und in Sachen Weltzeit auch blickbestimmend da. Und dies bis heute. Betrachten wir, welches Zeitmodell Europa im Zeitalter der sogenannten Globalisierung mitsamt der dazugehörigen Wissenschaft und uhrenabhängigen Techniken in die ganze Welt exportiert hat, so ist es, sei es mit Newton, sei es mit Einstein, mehr oder weniger die kantisch gebrochene Naturzeit oder Zeitnatur. Andererseits ist gegen Kant klar, es gibt keine statischen Formen, auch keine transzendentalen Armaturen im Bewusstsein des Vernunftfähigen oder im Bewusstsein der Wissenschaft, die uns vor der heraklitischen Einsicht schützen, dass alles singulär ist und die Bewegung des Verstehens eben auch nur wieder als Bewegung und damit der Veränderung ausgeliefert begriffen werden kann. Philosophisch am konsequentesten ist hier Hegel, der Anstifter einer ganz anderen, konkreten Form der Erfahrungsphilosophie, die von dieser Prämisse des Werdens ausgeht und die ja auch einen wissenschaftlichen Anspruch stellt. Freilich einen, der das Referenzsystem von Wissenschaft und also von Naturwissenschaft und Technik überfordert. Vom Standpunkt der lebendigen Erfahrung, der leiblichen, handelnden wie auch der sprachlich-begrifflichen Erfahrung ergibt sich ein ganz anderes, Hegel würde sagen, ein viel wirklicheres Denken, als es die naturwissenschaftlichen Abstraktionen, wie Hegel das wiederum nennen würde, überhaupt greifen können. Freilich ist es mit diesem Bild einer sozusagen Schizophrenen, einer längs der Grenze Naturwissenschaften einerseits und Geschichts- und Geisteswissenschaften andererseits, zeittheoretisch sozusagen zweigeteilten Moderne, nicht getan. Am Beispiel des Evolutionismus konnten Sie das sehen. Im 19. Jahrhundert verliert ja auch die Natur ihr statisches Gesicht. Mit der neuen Wissenschaft Biologie, die im Zeichen des Lebens auch die Kultur und das Soziale potenziell mit umfasst, verzeitlicht sich auch das Naturverständnis. Wie umgekehrt sich mit den ebenfalls neuen empirischen Quasi-Naturwissenschaften Soziologie und Psychologie sozusagen die Geschichte zu naturalisieren beginnt. Oder genauer gesagt, naturalisiert wird da der Mensch, als sei er so etwas wie der Kausalgrund der Geschichte. Und man könne wieder quasi kausallogische Ketten im Feld des Geschichtswissenschaftlichen bilden. Im Grunde kann man daher die Zeittheorien von Nietzsche und Freud, von Husserl und Heidegger nicht wirklich als Gegenbewegungen gegen das mächtige newtonsch-kantische Schema betrachten. Hier wird nicht einfach eine relative Zeit, einer absoluten Zeit oder eine kulturelle Zeit, einer ahistorischen Natur der Zeit entgegengesetzt. Auch das Schema subjektiv für die Rubrik Nietzsche und andere gegenüber objektiv für Kant und die Naturwissenschaften passt im Grunde überhaupt nicht. Ich hatte das unterwegs immer wieder betont. Vor allem Nietzsche und Freud, im Grunde aber auch Marx, Husserl oder vielleicht sogar Heidegger, waren auf ihre Weise und ihrem Anspruch nach Materialisten. Sie suchten gleichsam nach dem dritten Stoff, nach einer Dimension oder nach einem Element, in dem das Subjektive und das Objektive der Zeitlichkeit ineinander schießen. Aber dieses Element war sozusagen materialiter gedacht. Man kann auch vielleicht sagen, sie tasteten nach einer Region unterhalb dieser Trennung von Subjektiv und Objektiv oder Innen und Außen. Sie tasteten nach einer Region, die eine noch ungeschiedene wilde Zone der Erfahrung wäre, in der unsere Zeitfragen wurzeln. Nietzsches Willensregion der Macht und Freuds Unbewusstes, das wären tatsächlich vielleicht ja solche untergründigen dritten Zonen diesseits von Natur und Geist gleichermaßen oder von Naturkultur. Oder die von Husserl so detailliert aufgeschlüsselte Region der alltäglichen Erfahrung. Oder die nach Heidegger im Alltag gerade in dieser Konfrontationszone mit der eigenen Jeweiligkeit aushalten, auf die Spuren des eigentlichen Seins zurückbringen können. Also, das Bild der vergangenen zwei Jahrhunderte ist nicht einfach ein zweigeteiltes. Hier Naturwissenschaft und Transzendentalphilosophie, dort Prozessphilosophien der Geschichte und des Lebens. Sondern die Lage ist zwischen den Alternativen verwirrend verflochten. Und wenn ich Kant und Hegel in dieser Vorlesung etwas wie Leuchttürme positioniert habe, so muss uns doch eigentlich interessieren, was sich an den vielen dritten Modellierungen ergeben konnte, die beides aufbrechen, amalgamieren und auch beides verwandeln. Das ganzheitliche Prozessdenken Hegels, wie auch den nachkantischen, strengen sozusagen beruhigten Funktionalismus der Zeitnatur. Dies war jetzt eine Art Zusammenschau, eine der vielen sehr verschiedenen Zusammenfassungen, die man versuchen könnte. Ich möchte Ihnen in der jetzt noch verbleibenden halben Vorlesung zumindest einige der vielen Theorien nennen, die nach Freud, nach Einstein, nach Husserl, nach Heidegger in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in den aktuellen Diskussionen heute eine wichtige Rolle spielen. Wobei es wichtig zu sagen ist, dass Autoren wie Nietzsche und eben Freud, Einstein, Husserl und Heidegger heute in keiner Weise etwa veraltete Autoren sind. Gleichwohl, wie wurde denn etwa das heideggersche Zeitdenken aufgegriffen? Das kann man ja nach der vergangenen Vorlesung doch noch fragen. Sein und Zeit erschien 1927, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Also, was wäre oder wie könnte man ganz grob skizzieren das Zeitdenken der noch neueren Zeit? Lassen Sie mich diese Frage nicht einfach durch eine Fülle von Namen beantworten, sondern meine insgesamt sehr kurze Antwort auf die Frage unter drei Stichworte gruppieren. Leiblichkeit, Sprachlichkeit und Autopoiesis. Unter diese drei Überschriften ließe sich versuchsweise einiges an aktuellen Zeittheorien gruppieren. Ich erhebe da überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da stecken auch Präferenzen meinerseits drin, vermute ich mal. Es ist aber eine Möglichkeit, es mal versuchsweise zu gruppieren und sozusagen Trends in der heutigen Zeitphilosophie auszumachen. Erstes Stichwort, Leiblichkeit. Es liegt auf der Forschungslinie weniger des frühen Heidegger als vielmehr derjenigen der Phänomenologie Husserls, die Frage nach der Rolle des Leibes für unsere Zeiterfahrung noch grundsätzlicher in den Mittelpunkt zu rücken, als Husserl selbst dies bereits getan hat. Angeschlossen an Husserl hat der französische Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty. Er hat die Frage nach der Zeiterfahrung noch einmal neu abgeklopft, eben unter dieser Fragestellung, was wir eigentlich über die aktive, unsere Gegenwart organisierende und auch das Erinnern durchherrschende Bündelungskraft unseres Leibes lernen können, wenn wir Zeitfragen rekonstruieren. Denn ist es nicht der Leib, wohlgemerkt nicht der biologische Körper, sondern der bildsame, der erinnernde und auf geheimnisvolle Weise sozusagen in unserer Erfahrung wissend mitsprechende Leib, ist es nicht dieser Leib, der das eigentlich strukturierende Zentrum unseres Gegenwartsfeldes genannt werden müsste? Ist nicht gleichsam als fungierende Nullstelle in unserer Erfahrung das Wunder einer Leiblichkeit verborgen, die man allerdings nicht psychologisch oder medizinisch oder gar physikalisch beschreiben kann, sondern die sozusagen als Überlagerungsphänomen zweiter Stufe aus unserer Erfahrung herauspräpariert werden müsste? Denken Sie an Husserls Analyse des inneren Zeitbewusstseins. Im protentionalen und im retentionalen Wegsinken bildet sich der eigentliche Reichtum unserer Gegenwartswahrnehmung und unserer in der Reflexion dann nachträglich auch analysierbaren Welthorizonte heraus. Unser Bewusstsein ist alles andere als ein bloßer Punkt, wenn man das mit Husserl so auffächert. Es ist gleichsam mit allen seinen Sinnen zutiefst eingelassen, eingetaucht sozusagen in die sinnliche Dichte der Welt. Wie aber funktioniert das im Einzelnen? Nach Merleau-Ponty ist eben unsere Leiblichkeit diese Zone des Eintauchens in die Erfahrbarkeit der Dinge. Wie auch die Leiblichkeit das Organ ist, dem sich diese Erfahrbarkeit verdankt. Der Leib ist sozusagen Sinnfinder und Sinnfläche in einem. Dabei aber, darauf kommt es Merleau-Ponty an, rezipiert er nicht einfach die Welt, sondern er ist gleichsam von demselben Stoff wie diese Welt selbst. Namentlich in seinem Spätwerk Das Sichtbare und das Unsichtbare hat Merleau-Ponty die Zeit daher bestimmt als ein bestimmtes Fungieren, eine Fungibilität, eine Art Ausstrahlungsvermögen unseres Leibes, der unsere Erfahrung auf diese Weise organisiert, strukturiert und begehbar macht. Unsere Erfahrung hat nach Merleau-Ponty gleichsam die Gestalt von Weltstrahlen. Strahlen, an denen entlang sich Erinnerung und Empfundenes oder Mitempfundenes ordnen und in der Gegenwart zusammenschießen und sozusagen dann aktuell mitsprechen können. Als aktuelle Wahrnehmung oder auch als Erinnerung oder auch im Kontext von Begriffen oder im Modus des Traums etc. Merleau-Ponty sieht alle diese Modi von Erfahrungen oder von Modi von Erfahrung, also wahrnehmen, erinnern, denken, träumen, sich sprachlich oder künstlerisch ausdrücken etc., nicht als prinzipiell voneinander getrennt. Diese Bereiche sind vielmehr alle vom Leib getragen und nur graduell unterschieden wie Felder, die sacht ineinander übergehen, während die Zeit in ihnen eine flexible Rolle spielt. Während die Zeit zugleich aber vielleicht so etwas ist wie eine Art Grammatik dieser Ausstrahlung, die das Nacheinander als Nacheinander jeweils so und nicht anders auf einmalige Weise hineinholt in ein Hier und Jetzt. Eine wichtige Rolle spielt in den Arbeiten Merleau-Pontys übrigens nicht zuletzt auch Freud. Das liegt nahe, denn Freud hatte ja die Bedeutung des individuellen Körpergedächtnisses entdeckt und einer gleichsam inkarnierten Erinnerung, einer leiblichen, vom Bewusstsein her nicht ohne weiteres greifbaren Gedächtnisfunktion, die noch unterhalb der Sprache beginnt, im Unbewussten eben. Die Beschreibung der Retention bei Husserl hat Merleau-Ponty einmal notiert und die der Subjektivität als Zeit des absoluten Flusses der vorintentionalen Retention ist ein Anfang, aber es lässt die Frage offen, woher kommt das Übergleiten entfernter Retentionen in den Horizont, in das Vergessen? In dieser Form als Frage nach dem Versinken, sozusagen ins Unbewusste, könnte man das reformulieren, hat Merleau-Ponty den Leibkörper dann in der Tat auch als Gedächtnis beschrieben und untersucht, Freud im Blick haltend. Als einen zeittheoretischen Verwandten von Husserl wie Merleau-Ponty kann man auch Gilles Deleuze betrachten, dessen vielfältige Werke zurzeit ich hier nur ganz kurz anspreche, denn die Bezüge sind komplizierter, als man sie in ein paar Minuten darstellen kann. Deleuze nimmt seinen Ausgangspunkt, was ihn von Merleau-Ponty unterscheidet, bei der Konzeption der Dauer oder besser der Dauern, Sie erinnern sich, im Plural, von Bergson. Deleuze verbindet die These, unsere innere Erfahrung sei eine Fülle von Dauern, das war ja Bergsons These gewesen, mit einer neuen Aufmerksamkeit auf den wilden, auf den stets nur mühsam normalisierten Energiehaushalt, auf die Intensitäten, die unser Körpergedächtnis und unsere Zeitwahrnehmung strukturieren. Diese Dauern sind also nicht einfach irgendwie angeordnet, sondern das ist so ein Domestizierungsgeschehen und die haben eine Art subversive Energie, sodass auch unsere Erfahrungslandschaft als eine Art anarchischer, wilder Struktur erscheint, die man mit Hilfe dieses Bergsonschen Paradigmas näher untersuchen und entfalten kann. Deleuze hat unter anderem zwei berühmte Bücher über das Kino geschrieben. Sie heißen Das Bewegungsbild und fassen das Zeitproblem auf eine sowohl an der Leiblichkeit als auch am Begehren und an dem Kampf um den Willen zur Macht und den Willen zur Wirklichkeit maßnehmende Angelegenheit. Deleuze wäre aber, wie gesagt, ein Thema für sich. Das Stichwort Willen zur Macht ist ihm eingefallen. Also Nietzsche spielt auch für Deleuze eine große Rolle. Ich nenne das mal nur und springe damit jetzt zu dem zweiten Stichwort, dass der Gruppierung dienen soll, Sprache. Dass das 20. Jahrhundert philosophisch gesehen voller Ansätze eines Denkens der Sprache gewesen ist, das konnten wir allenfalls indirekt ahnen. Aber immerhin indirekt war es hier und da hörbar oder spürbar. Denken Sie an die zentrale Rolle des sprachlichen Durcharbeitens der erinnerten Wirklichkeit bei Freud, wo die Sprache die Kur, die Talking Cure, ja sozusagen Heilkraft entfalten kann und also die leiblichen Wirklichkeiten verändern kann. Oder denken Sie an Heideggers Seinsgeschichte. Letztlich sind es für Heidegger die Werke der Dichtung und des Denkens, in denen sich das Eigentliche, das Nicht-Substantialistische, das Nicht-Metaphysische, Ontologische, sondern ganz auf Flüchtigkeit gegründete Wesen des Seins noch zeigen kann. Die Sprache sei das Haus des Seins. Diese Formel hat der späte Heidegger mehrfach wiederholt. Und das horchende und das tastende Wesen der Dichtung ist für den späten Heidegger ganz zum Vorbild eines verantwortlichen, eines nur mehr fragenden Feldverhältnisses erhoben worden. Also das Sprachmotiv durchherrscht das ganze Jahrhundert. Man könnte auch nahezu alle Philosophien oder innovativen Theorien des 20. Jahrhunderts irgendwie als Sprachphilosophien subsumieren. Das wäre vielleicht ein bisschen überzogen. Ich begrenze mich jetzt auf wenige markante Positionen. Mit einem sehr, sehr anderen Ansatz als jetzt ausgerechnet den Heideggers hat die sogenannte analytische Sprachphilosophie das Thema Sprache und das Thema Zeit fusioniert. Und zwar im Anschluss zum einen an das die Wissenschaftssprache betreffende Programm des Wiener Kreises sowie die frühen Arbeiten von Ludwig Wittgenstein und im Anschluss zum anderen an kulturvergleichende Sprachforschungen, zum Beispiel von Benjamin Lee Whorf. Im Blick auf die Wissenschaftssprache waren die konkreten Arbeitsfragen durchaus andere als die der Sprachwissenschaft, die sich mit fremden Sprachen in fremden Kulturen befasst hat. Man kann aber die Arbeitsfragen, die systematischen, zusammenrücken. Man könnte sie unter die Grundfrage fassen, woher stammen eigentlich alle unsere zeitlichen Unterscheidungen und auch die Art und Weise, wie wir in der Wissenschaft oder vielleicht auch für unseren ganzen Kulturzusammenhang unsere Zeitwahrnehmungen ordnen. Diese zeitlichen Unterscheidungen stammen nicht aus der Natur, lautet die Auskunft, aber auch nicht aus der leiblichen Erfahrung oder aus anderen stummen Zonen unserer Wirklichkeit, sondern sie stammen einfach aus dem Sprachsystem, das wir gelernt haben und dessen wir uns bedienen. Das Zeitsystem der griechischen Sprache ist ein anderes als dasjenige des Latein und dieses ist noch einmal anders als dasjenige des Französischen, das wiederum sich vom Deutschen unterscheidet, aber dieses ist noch ähnlicher, das Deutsche dem Französischen beispielsweise, als es etwa die Sprache und das Zeitsystem der Eskimos ist. Unsere Welt verdanken wir unserer Muttersprache und die Zeit ist so etwas wie eine sprachlich verankerte, abhängige Variable dieses unseres sprachlichen Zugangs zur Welt. Die Sprache macht die Zeit, könnte man sogar ganz knapp sagen. Dieser Grundgedanke der analytischen Sprachphilosophie ist so einfach, dass man ihn schon fast wieder als naiv bezeichnen möchte. Linguistic Turn, sprachliche Wende, nennt man den großen Erfolg, den dieser einfache Gedanke in der US-amerikanischen und der englischen Philosophie gleichwohl hatte. Halten wir das einfach als These fest, die bis heute in der Diskussion ist. Die Zeitmuster, an die wir glauben und in denen sich unser Wirklichkeitsverständnis zu Hause weiß, erklären sich durch die Grammatik oder durch die tiefen Grammatik der Sprache, die unsere Wirklichkeit und unseren Alltag prägt. Es gibt eine zweite, vielleicht differenziertere Art, die Frage nach der Zeit und die Frage nach der Sprache im Zeichen der empirischen Sprachforschung zusammenzubringen. Sie ist in England wie in Frankreich zu Hause, in Teilen auch mit der analytischen Sprachphilosophie überlappend oder kompatibel und dreht sich nicht um die Sprache ganz allgemein oder um die Sprache als linguistisches Phänomen, sondern konkreter um das Phänomen der Erzählung. Der englische Philosoph Arthur C. Danto und der französische Philologe Paul Ricoeur treffen sich sozusagen bei diesem Thema. Nicht in der spezifischen Grammatik einer Sprache oder in der Verwendung von Zeitstufen und Zeitbegriffen, sondern im allgemeinen Modus des Erzählens. Steckt aus ihrer Sicht, der Sicht von Danto beispielsweise oder Ricoeur, auch da könnten sich weitere Namen nennen lassen, der Sicht des sogenannten Narrativismus von Narration, gleich Erzählen oder Erzählung. Also nicht in dieser Grammatik, sondern im Modus des Erzählens steckt das Geheimnis des Bezuges der Sprache zur Zeit. Wir fügen Sätze zu Geschichten. Wir ordnen Phänomene und Stoffe in ein Nacheinander. Die These des Narrativismus lautet, dies ist eine Grundoperation, durch die die Kulturen überhaupt erst so etwas wie Welt zustande bringen können. Also eine Welt, die nicht einfach alles enthält, sondern nur jeweils Bestimmtes und in der jeweils das Inaktuelle vergehen und verschwinden kann. Die Erzählung, das wäre also die erste quasi eine prärationale und auf jeden Fall vorwissenschaftliche Form, ein Nacheinander zu organisieren und in einer Welt zwischen etwas Manifestem und Latentem, das aber mal manifest war, Unterscheidung einzuführen. Die Erzählung wäre damit die basale Form der Herstellung von Zeit. Für fremde Kulturen hat der Ethnograf Claude Lévi-Strauss eine ähnliche These aufgestellt, nachdem er untersucht hat, wie in sogenannten primitiven Gesellschaften Mythen funktionieren. Auch sie haben die Binnenstruktur von Erzählungen. Sie erzählen von den gemeinsamen Anfängen, der Vorgeschichte der Gegenwart, einer versunkenen Vorgeschichte der Gegenwart und manchmal auch von einer sei es bestimmten, sei es unbestimmten Zukunft. So sind Mythen alles andere als nebensächliche oder irrationale Institutionen. Sie schaffen vielmehr gleichsam innerhalb der Gesellschaft, in der solche Mythen zirkulieren, sprich immer wieder erzählt werden, eine Art temporaler Grundfolie. Freilich eine, die unter den Bedingungen einer verwissenschaftlichen Moderne zunehmend ersetzt wird. Durch eine nicht länger erzählerische, sondern in gewisser Weise vergangenheits- und zukunftslose systemisch-technische Rationalität. Durch eine wissenschaftliche Typus von Zeitorganisation könnte man auch sagen, und es gibt ja dieses Stichwort vom Mythos zum Logos, das in der Tat diesen Schritt auch jetzt nicht sozusagen mit dieser großen Aufmerksamkeit auf Zeitfragen vielleicht ausschließlich, aber eben so charakterisiert. Jean-François Lyotard, der Philosoph, der das Wort Postmoderne bekannt gemacht hat, hat dieses für moderne, verwissenschaftlichte, systemisch-technisch funktionierende Gesellschaften typische, wie er es nennt, Verschwinden der großen Erzählungen genauer benannt und beschrieben. Und er hat für diesen Zustand einer Gegenwart ohne Erzählungen den Namen postmoderner Zustand geprägt. Lyotard hat also die Postmoderne ausgehend von einem Wandel der kollektiven Zeitstrukturen analysiert. Wir verlieren heute ein Stück weit die Raumtiefe der historischen Zeit oder wir drohen sie zu verlieren. So lautet seine Diagnose. Wir leben damit im Post-Histoire. So hatten Kritiker einer traditionsvergessenen Moderne eine ähnliche Diagnose auch früher schon formuliert. Lyotard betrachtet anders als diese Post-Histoire Theoretiker, die in der Regel Historiker waren, die den Verlust der Geschichte beklagt haben. Er betrachtet sie also bezogen auf die narrativen Strukturen, etwas allgemeiner. Und er betrachtet sie als eine zwar riskante, aber trotzdem bejahenswerte Situation. Also er sieht sie als eine riskante, aber chancenreiche und pluralistische Situation, diese narrationslose Situation von Gesellschaften wie der unseren. Man spielt sozusagen, wenn es keine großen Erzählungen mehr gibt, auf die offene, durch keine Erzählung aus der Vergangenheit mehr beherrschbare Zukunft hin. Man wettet vielleicht nicht auf die Zukunft, aber man hat die Aufgabe, auf Zukünftiges hin, ohne die Dominanz von Mythen, die da Gleise hineinlegen in die Zukunft, sich frei zu entwerfen. Er hatte das mit sehr demokratischen Hoffnungen verbunden, dieses Pathos der Postmoderne. Lassen Sie mich unter der Überschrift Sprache noch eine dritte philosophische Baustelle benennen, die wiederum mit der Philologie Husserls, vor allem aber mit Heidegger eine Menge zu tun hat und bis heute und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren das Thema Zeit auf eine besonders provokative Weise voranbringt. Ich meine die Dekonstruktion, das Verfahren des französischen Theoretikers Jacques Derrida. Die Dekonstruktion ist spezialisiert auf Lektüren, wie Derrida das nennt, auf irritierende Umarbeitung von philosophischen Traditionsbeständen. Also Derrida schreibt natürlich, aber seine schreibende Arbeit nennt er Lektüre. Und er liest in der Tat Texte, wenn er schreibt. Derrida philosophiert also selten frei. Soll heißen, er entfaltet in seinen Texten nicht unbedingt direkt eigene Gedanken, sondern nimmt sich die Arbeiten anderer vor und zerlegt gewissermaßen in kleinteiliger Analyse den in diesen Arbeiten jeweils entfalteten und unterstellten Sinn. Es handelt sich bei dieser Vorgehensweise um eine Form der Kritik, aber um eine Kritik, die etwas ganz Bestimmtes zeigen will. Und dass er sie zeigen will, sind unter anderem Zeitstrukturen. In Bezug auf die Zeit ähnelt Derridas Botschaft derjenigen Heideggers. Eigentlich gibt es, zumal in geschriebenen Texten, keinen anwesenden, keinen klaren und sicheren Sinn, lautet diese Botschaft. Eigentlich entzieht sich der Sinn in der Schrift. Eigentlich kann man ihn nur von seiner Zerstörbarkeit her denken. Im eigenen Vorlaufen zum Unsinn sozusagen. Und genau diesen Unsinn muss man als das begreifen, von woher der Sinn nur möglich ist. Aber eben, wenn er denn möglich ist, dieser Sinn, dann auch nur in der Form, dass ihm eine gewisse Abgründigkeit innewohnt. Ein Verweis auf das, was er nicht ist, auf sein Ende, auf seine Endlichkeit. Eine Differenz. Eine Abweichung von allem einfach nur fertig, zeitlos, präsent gegebenen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber Derrida führt diese Abgründigkeit des Sinns, diese Differenz, wie er das auch nennt, vor. Und zwar an jedem einzelnen Wort in Texten, am Spannungsbogen vermeintlich sinnvoller Sätze und auch am Gehalt ganzer Theorien. Wir haben gegenwärtig nie das Ganze einer Wortbedeutung. Und streng genommen entgleiten uns auch die Sätze, an denen die Wissenschaft und die Philosophie sich festhalten. Es gibt immer erst das Weggleiten des Textes, die Zeit, eine spezifische Zeitlichkeit und nur vermeintlich ein sprachlich erklärbares Sein, so wie es im Text aktuell zu stecken scheint. Letztes Stichwort, Autopoiesis. Dazu müsste viel gesagt werden. Und eigentlich wollte ich in dieser Vorlesung tatsächlich mit einem ganzen Abschnitt über die zu diesem eigentümlichen Kunstwort gehörige Zeittheorie enden. Ich beschränke mich jetzt nur auf wenige Sätze. Der Terminus Autopoiesis heißt Selbstschöpfung oder Selbstsetzung oder vielleicht sogar Selbsterfindung. Und er gehört seit Anfang der 1980er Jahre zur eingeführten Terminologie der Theorie sozialer Systeme, die der Soziologe Niklas Luhmann entfaltet hat. Luhmann zufolge ist die Gesellschaft kein sprachliches Phänomen und übrigens auch kein leibliches, sondern ein Zusammenhang aus Kommunikationen. Und das ist nicht ganz das Gleiche wie Sprache. Denn Kommunikationen bedienen sich zwar in einer großen Zahl von Fällen sprachlicher Mittel, das, was eine Kommunikation zu einer Kommunikation macht, ist aber nicht ihr Sprachlichsein, sondern ihr sozialer, ihr sozial sinngebender Zusammenhang und Effekt. Und dieser verweist nach Luhmann, jedenfalls in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft wie der unseren, auf soziale Systeme, dieser sinngebende Zusammenhang und der sinngebende Effekt. Kommunikationen haben immer einen Ort, so kann man Luhmanns Perspektive auch umschreiben. Und zwar einen Ort in einem geschlossenen Zusammenhang, der als System oder besser als Subsystem zumeist, also als Untersystem des Großsystems Gesellschaft funktioniert. Wir kommunizieren zum Beispiel im System Wissenschaft oder im System Recht oder im System der Massenmedien. Konkret kann eine bestimmte Kommunikation auch zu mehreren Systemen zugleich gehören, beziehungsweise in mehreren Systemen eine Rolle spielen. Nicht das aber ist unter zeittheoretischem Gesichtspunkt interessant. Interessant ist vielmehr die Tatsache, dass jedes soziale System, jede Ordnung, in der wir kommunizieren, nach Luhmann ihre eigene Zeitlichkeit hat. In modernen Gesellschaften herrschen systemspezifische Zeiten. Jedes System gibt seine eigenen Geschwindigkeiten vor. Es pflegt seine eigenen Mythen, Erzählungen. Es hat seine eigenen Spielregeln von Gegenwart, seine eigenen Retentions- und Protentionsstrukturen, würde Husserl sagen. Und es zehrt von einer je eigenen Musterung von Zukunft, die alle Operationen innerhalb des Systems stillschweigend unterstellen. Luhmann entwirft also einen radikalen Perspektivismus der Zeit, der uns modernen Individuen mehr oder weniger unwillkürlich geläufig ist. Wir leben permanent im Spagat zwischen differenten Zeitwirklichkeiten, hieße das, schon rein vordergründig gesehen. Nicht nur, indem wir beispielsweise berufliche Sonderwelten, Freizeit, Ausbildungs- oder Krankheits- und Therapiezeit je unterschiedlich erleben, sondern tiefer liegend. Ob eine Kommunikation innerhalb eines Systems tatsächlich als wirklich gelten kann, das bemisst sich nach Luhmann an der Eigenlogik und eben auch an der temporalen Eigenlogik, der dort die Kommunikationen, nicht die Menschen, die Kommunikationen gehorchen müssen. Kommunikationen über Gefühle beispielsweise werden im Wissenschaftssystem ignoriert, auch wenn es ein Nobelpreisträger ist, der diese Gefühle äußert. Wissenschaftliche Wahrheiten wiederum spielen nur sehr begrenzt für das, was in der Politik vorkommen kann, eine Rolle und verhallen wahrscheinlich vollständig ungehört in dem auf Liebeskommunikation eingestellten System Ehe und Familie. Autopoiesis, das ist derjenige Schlüsselbegriff, mit dem Luhmann das Systemsein und Systembleiben des Systems erklärt. Denn wie kriegen aus Kommunikationen bestehende Systeme das hin, sich in der Vielfalt der gesellschaftlichen Kommunikation zu einem autonomen So-Sein zu schließen, sodass gleichsam alles an ihnen abperlt, was nicht für den Eigenbedarf des Systems wichtig ist? Die Zeitfrage spielt genau hierfür nun eine markante Rolle. Eben hatte ich gesagt, die sozialen Subsysteme verfügen über ihre eigenen Zeitspielregeln. Sie koppeln sich temporal von der temporalen Eigendynamik anderer Systeme und derjenigen der Gesellschaft ab. Man kann das aber auch andersherum ausdrücken. In dem Maße, wie ein Kommunikationszusammenhang beginnt, seine eigenen Zeitmaße zu nutzen und auszubilden, in dem Maße entsteht hier auch ein autopoietisches, also ein sich selbst schöpfendes oder reproduzierendes System. Ausführlicher auseinandernehmen kann ich Ihnen Luhmanns Theorie leider nicht, denn sie ist begrifflich mindestens so aufwendig gebaut wie diejenige des späten Heidegger. Ich belasse es also bei diesem Hinweis auf den Autor sozusagen und auf das Werk. Der Soziologe Luhmann entwickelt eine Theorie der gleichsam in ein systemisches Patchwork zerfallenden Wirklichkeiten. Ein extremes Maß an Ausdifferenzierung der Kommunikation formt in einer Gesellschaft wie der unseren gleichsam ein Labyrinth aus verschiedenen Zeiten. Aus der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft folgt die Vielfalt ihrer Zeiten. Nicht nur so kann man das mit Luhmann denken, sondern derselbe Befund kann auch umgekehrt gewendet werden. Die wachsende Vielfalt an Zeitsemantiken und ihr spezifisches Spannungsverhältnis zu den operativen Gegenwarten, in denen wir, während wir kommunizieren, ja zugleich auch stecken und irreversibel mitgenommen werden, ist ein Motor der Systemdifferenzierung. Nicht nur die immer zerteiltere Realität bringt verschiedene Zeiten hervor, sondern die Gelenkigkeit der Zeit dient als Medium, mittels dessen sich die Gesellschaft differenziert. So besehen treibt der Treibriemen einer Vervielfältigung der je passgenauen Zeitzuschnitte und der spezifischen Zeiterfahrungen die immer differenziertere Autopoiesis, also erfinderische Selbstschöpfung, der Gesellschaft in ihren Subsystemen voran. Ganz grob sozusagen ein Zugang zu dieser Luhmannschen Zeittheorie, über die es, wie gesagt, sehr viel zu sagen gäbe. Nach Luhmann, das erwähne ich jetzt auch nur, ist die eigentümliche Temporaldimension, in der eben dies passieren kann, dass Zeit entsteht und dass mittels Zeit sich Ordnung neu herstellt, die Gegenwart. Luhmanns Theorie der Gegenwart ist in seinem großen Gebäude wahrscheinlich das für die Philosophie überhaupt interessanteste Feld. Das jedenfalls würde ich sagen. Es handelt sich freilich, was diese Frage nach der Gegenwartstheorie Luhmanns angeht, um ein ziemlich wenig untersuchtes Gebiet. Es gibt eine Art Theorie der doppelten Gegenwart bei Luhmann. Dass sie hier nicht zur Sprache kommt, ist nicht nur dem Zeitmangel der Vorlesung geschuldet, sondern es ist einfach ein schwieriger und spannender Stoff, der so ins Unbehandelte reinreicht. Es wäre der Stoff für ein Seminar, das ich vermutlich irgendwann einmal anbieten werde. An diesem Punkt also Vertröstung, und tatsächlich lasse ich es jetzt bei diesen drei Gruppen von Zeittheorien als Einblicke, unvollständige und sehr, sehr kurze Einblicke in aktuelle Theoriebildungsmöglichkeiten in Sachen Zeit. Nehmen Sie die Namen als Leseeinladungen, Mit allen diesen Autoren befinden Sie sich jedenfalls in der sozusagen aktuell noch ungeklärten und teilweise heiß diskutierten zeittheoretischen Zone des aktuellen Philosophierens. Lassen Sie mich nur mit einem letzten Satz den heutigen Abschluss meiner Vorlesung noch einmal kommentieren. Es ist nämlich im Grunde durch das, was ich jetzt im Laufe der Vorlesung gemacht habe, ein sehr suggestives Bild entstanden. Das Bild eines großen Nacheinander. Wir sind durch die zeittheoretische Landschaft einer Neuzeit geschritten, deren früheste Eckpfosten etwa durch Newtons Physik und Kants Erkenntnistheorie einerseits markiert sind und durch die radikalen Prozessphilosophien und Handlungsphilosophien, Romantik, Hegel etc. andererseits. Und wir sind dann sozusagen bis heute weitergewandert, mit wechselnden Befunden unterwegs. Ich möchte daher ganz zum Schluss noch einmal vor diesem allzu einfachen Eindruck einer chronologischen Hererzählbarkeit etwa der philosophischen Zeittheorien der Moderne warnen. Da Sie das ganze Semester da waren und aufmerksam zugehört haben, werden Sie wissen, warum diese Warnung in der Tat am Platz ist. Alle Theorien über die Zeit nur quasi als Gedankenübungen auf einer ideengeschichtlich sicher geglaubten Spielwiese zu betrachten und jenseits dieser bloßen Gedankenübungen darüber, wie man sich Zeit vielleicht vorstellen könnte, vermeintlich dennoch genau zu wissen zu glauben, was Zeit ist, nämlich jener schlichte raumzeitliche Container der physikalisch-technischen Erfahrung, den wir nicht zuletzt auch unseren Kalender verdanken in der heutigen Form, das wäre genau nicht das, was uns die Philosophie lehrt. Was mit den verschiedenen Theorien zur Diskussion stand, war tatsächlich die Wirklichkeit der Zeit. Auch derjenigen, mit der wir das Nacheinander von 1800 bis heute datieren beispielsweise. Und es stand zur Diskussion die im Detail vielleicht nicht falsche, aber jedenfalls nur unter sehr speziellen Voraussetzungen und Erkenntnisinteressen überhaupt nur relevante physikalische und uhrenzeitliche Sicht. Die messbare Bewegung von Körpern, die nicht wir selbst sind, im Raum, von Anfang an ja paradoxen Fühlorgan von Zeitlichkeit zu ernennen, das ist ein vielleicht genialer Vereinfachungsschlag der aristotelischen und dann frühneuzeitlichen Astronomie gewesen, vielleicht sogar ein Vereinfachungsschlag, mit dem unsere wissenschaftlich-technische Tradition in Europa begann. Jedenfalls aber deckt diese Herangehensweise die vielen Phänomene der Zeiterfahrung nicht im Ansatz ab, die auf der so gewonnenen Basis einer objektiven Zeit zu denken sind oder vor dem Hintergrund einer objektiven Weltzeit eine bloß subjektive Zeit gleichsam nachträglich in die physikalische Welt hineinzurechnen nahelegen. Und dann dieses Verhältnis von Vorderbühne und Hintergrund nahelegen, also zu sagen, ja, wir denken uns mal, wie man sich so Zeit wohl ganz anders vorstellen könnte, aber man hat im Hinterkopf immer noch die ungeklärte Vorvoraussetzung, naja, also eigentlich wissen wir natürlich schon, das Ganze passiert jetzt in unserem newtonschkantischen Raumzeitcontainer. Ich denke, man muss wahrscheinlich schon zugespitzt sagen, in der Art, wie wir in Europa die Zeit uns noch normalerweise nach eben diesem im Hinterkopf immer mitlaufenden objektivistischen Containermodell zurechtmachen und dieses qua Uhrentechnik, zum Beispiel qua Uhrentechnik, aber überhaupt qua Wissenschaft permanent exportieren, in dieser Art liegt so etwas wie ein kultureller Sonderweg. Eine mächtige Vorentscheidung. Und in Zeiten der Globalisierung eine Vorentscheidung, die leider, möchte man sagen, na, vielleicht kann man auch sagen, Gott sei Dank, aber jedenfalls faktisch die ganze Welt erobert hat. Aufgabe der Philosophie ist jetzt nicht zu sagen, was man an die Stelle dieser vorentschiedenen zeittheoretischen Präferenz setzen sollte. Eine verallgemeinerte Geschichtsphilosophie mit Handlungsprogrammen im Großmaßstab jedenfalls nicht. Philosophie ist aber auch überhaupt nicht dazu da, falsche durch richtigere Weltanschauungen zu ersetzen. Ich denke, was auch die Funktion der Vorlesung ist, das klar zu machen, sie kann etwas anderes, sie kann warnen. Trauen Sie den einfachen Zeitschemata nicht. Achten Sie auf die Abgründigkeit dessen, was vermeintlich so schnell erklärt ist oder letztlich doch immer beruhigenderweise präzise messbar scheint. Achten Sie auf die vielen Momente des Entgleitens, die Vielfalt der Zeiterfahrung, die man in Europa immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf den Punkt zu bringen, geneigt ist. Das Bild des Punktes ist sozusagen ein Warnsignal. Der Punkt ist das physikalische Bild der Zeitpunkte auf den Zeitstrecken. Man könnte sagen, wer beim Zeitpunkt einsetzt, hat das Werden, also die prozesshaften Relationen, schon verloren.